Vis-à-vis.
Ja, Franziska, wann hat die Phase begonnen, als Sie gemerkt haben, dass es so nicht mehr weitergeht, dass Druck und Fremdbestimmung einfach zu groß geworden sind?
Die Jahre zwischen 96 und 2002, das waren so die Jahre, die echt schwer waren, wo ich gesucht habe, wo ich mich selber gesucht habe. Heute im Nachhinein kann ich schon sehr offen sagen, dass ich mich zwischendurch auch verloren habe und sicherlich ohne psychologische Hilfe mich auch nicht mehr wiedergefunden habe. Es war schon dramatisch, aber nicht, also es war nie irgendwie lebensbedrohlich, sondern es war einfach dramatisch, was meine Karriere anbelangt und ob ich das weitermachen kann oder ob ich es nicht weitermachen kann, weil ich große Fragen hatte, die ich vorher nie hatte. Und das, wie gesagt, ging so los, 96 Olympia festzustellen, dass man nicht Silber gewonnen hat, sondern dass man eigentlich Gold verloren hat. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich dachte, so Moment mal.
Waren die Erfahrungen von Atlanta auch konkreter Auslöser Ihrer Essstörung oder ist die Anorexie, also die Magersucht, erst in der Folge aufgetreten?
Atlanta war so ein bisschen vielleicht so ausschlaggebend. Ich bin nach Hause gekommen von Atlanta und habe versucht, mir irgendwie einzureden, dass es ja eigentlich ganz gut ist, aber die Freude darüber kam irgendwie nicht so richtig auf. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass die Leute auch so ein bisschen enttäuscht waren, weil das war jetzt nicht Gold, das war jetzt nur Silber und Bronze. Und da fing, glaube ich, so das erste Mal die Zweifel an, ne? Dass ich dachte irgendwie, okay, also die Leute mögen mich, wenn ich erfolgreich bin. Und ich habe angefangen anzuzweifeln, ob ich liebenswert bin oder nicht und habe mir die Frage gestellt, wer ich eigentlich bin und ob ich mich, wie ich mich eigentlich mag. So, ob ich mich erfolgreich mag, ob ich mich weniger erfolgreich mag. Was will ich eigentlich im Leben? Und ich habe angefangen, Dinge zu machen, weil ich wissen wollte, wie reagieren denn jetzt die Leute? Verteufeln sie mich jetzt oder nicht? Ich kann mich daran erinnern, bei meiner ersten Tätowierung, die ich mir habe machen lassen, waren die Leute auch völlig entsetzt. Und dann war immer der Tenor, unsere Franzi hat sich tätowieren lassen, die schöne Franzi, jetzt entstellt sie sich irgendwie. Also es war schon eine wilde Zeit, in der es eigentlich nur darum ging, rauszufinden, wer bin ich eigentlich selbst und wie mag man mich. Und das war am Anfang Rebellion und das hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Und dann die einzigen Entscheidungen, die ich treffen konnte, war eben nicht zu essen, wobei auch da ich das unterbewusst gemacht habe. Ich habe nicht bewusst aufgehört zu essen, sondern mir ist erst später bewusst geworden, dass es darum ging, selbst Entscheidungen zu treffen.
Wann und wodurch haben Sie festgestellt, dass Sie wirklich ein ernstes Problem haben?
Ich wusste das ja am Anfang gar nicht. Also im Nachhinein betrachtet erkennt man natürlich die Situation und ist im Nachhinein schlauer. Ich glaube, dass alle um mich herum einfach gemerkt haben, gerade dreht sich irgendwas, ne? Sie entwickelt sich. Und das hat aber alles nicht so richtig funktioniert, weil ich ja trotz allem noch in einer Art Struktur drin war und trotzdem immer noch alles gemacht habe. Also ich habe zwar gemault, aber ich war in dieser Struktur irgendwie gefangen. Ich bin zur Schule gegangen, bin zum Training gegangen und habe das alles irgendwie gemacht und habe versucht, nebenbei eine kleine Revolution anzuzetteln, was nicht so richtig funktioniert hat. Und dann habe ich aufgehört zu essen. Das war einfach unterbewusst. Und ich selber habe das gar nicht festgestellt. Oder besser gesagt, ich habe es schon festgestellt, aber dachte, das kriege ich wieder hin.
Hat sich die Anorexie in der Folge dann auch körperlich bemerkbar gemacht?
Ja, ja. Ich hatte keine Kraft mehr. Also meine, wenn man aufhört zu essen, wenn man nichts mehr isst, möchte man ja eigentlich nur noch im Bett liegen bleiben. Es gibt Fotos tatsächlich von Fotoshootings, wo man sieht, dass ich recht dünn bin. Aber es fanden ja alle geil. Je dünner, desto besser. Also gerade bei diesen Modeverträgen war das ja durchaus optimal, dass ich dünn war. Die engsten Freunde um mich herum haben es nicht gemerkt. Zumindest nicht am Anfang. Die fanden das irgendwie normal, wobei man am Anfang natürlich auch die besten Ausreden hat. Ich habe schon gegessen, ach, mir ist heute ein bisschen flau im Magen, also das übliche Programm. Und meine Managerin damals, die Regine Eichhorn, die war die Erste, der es eigentlich aufgefallen ist, die mich zur Seite genommen hat und mich direkt darauf angesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, da habe ich ein Problem. Die auch dann damit kam und mir geholfen hat mit der Auswahl der Psychologen. Ich glaube, ich habe mir drei angeschaut und bei zweien war überhaupt nicht daran zu denken, dass ich mich da irgendwie öffne. Bei der Frau Janowska war es dann so, dass ich mich öffnen konnte und ich eigentlich bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf gewartet habe, dass sie mal nach dem Essen fragt. Bis ich dann selber festgestellt habe, dass es nie ums Essen ging, sondern dass es einfach um Selbstbestimmung ging. Ne? Das war das Einzige, was ich selbstbestimmt habe. Wann ich esse, ob ich esse, ob ich überhaupt esse und wie viel ich esse.
Mich hat das sehr berührt. Regina Eichhorn hat die Essstörung bemerkt, hat dann in Buchhandlungen nach Literatur gesucht, hat sich informiert und dann um psychologische Unterstützung gekümmert. Wie hat Friederike Janowske, Ihre Psychologin, Sie haben sie erwähnt, dann konkret mit Ihnen gearbeitet?
Ich bin regelmäßig zur Therapie gegangen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, naja gut, jetzt lasse ich mal meinen ganzen Schund irgendwie raus und wir kommen dann später aufs Essen. Und habe überhaupt nicht gemerkt, dass es eben ums Essen nie ging, sondern dass all das, was mich eigentlich in den Jahren vorher so belastet oder bedrückt hat, dass das das eigentliche Problem war. Und natürlich kam schnell raus, dass im Zweifel relativ wenig Eigenliebe da war, dass ich mich eingeigelt habe und dass ich an mich selber völlig verschobene und verkehrte Erwartungen hatte und dass ich dabei war, irgendwie im Zweifel mich so ein bisschen selbst zu zerstören. Weil ich nicht perfekt war oder weil ich immer gedacht habe, ich müsste so sein, wie alle anderen es wollten. Da haben wir irrsinnig viel gearbeitet. Wir haben auch sehr lange zusammengearbeitet. Also das ist nichts, was man in einem Jahr oder in zwei Jahren fixt, sondern ich glaube, dass ich ja mindestens 5 Jahre regelmäßig in Gesprächstherapie war.
In dieser Zeit 1996 bis 2000, da ist der Sport wegen der Anorexie in den Hintergrund getreten. 1997 hatten Sie dann auch noch einen Motorradunfall. Hat dieser Unfall möglicherweise sogar positive Aspekte gehabt?
Ich habe Schicksal auf dem Rücken tätowiert, weil ich ans Schicksal glaube und weil ich glaube, dass es Zusammenhänge gibt. Ich glaube, dass Dinge, die im Leben passieren, oft einen Sinn haben, dass man den Sinn oft in der Situation nicht erkennt. Aber wenn ein bisschen Zeit vergeht und man sich darüber Gedanken macht, dann entsteht ein Sinn. Es ging mir nicht gut, ich konnte überhaupt nicht trainieren, ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen, ich habe mein Trainingspensum überhaupt nicht geschafft und bin zu meiner Mutter, habe mir das Motorrad ausgeliehen und hatte einen Motorradunfall. Ja, das war wie ein Wink mit dem Zaunfall, weil ich mich nicht erklären musste. Ich musste nicht öffentlich sagen, dass ich eigentlich ein Problem habe, ich musste mich nicht schwach zeigen, weil ich das Gefühl hatte, das Letzte, was ich will in der Situation, in der ich damals war, zugeben, dass ich eigentlich gerade einen ganz schwachen Moment habe, weil ich mich natürlich nicht angreifbar machen wollte. Deswegen habe ich nie darüber gesprochen, nie zu meiner aktiven Karriere. Auch als ich es eigentlich überstanden hatte, habe ich es für mich behalten, weil ich noch aktiv geschwommen bin und nicht wollte, dass jemand meine Schwächen kennt. Und ich musste nie sagen, ich esse gerade im Moment nicht und kann gar nicht schwimmen, sondern ich konnte immer sagen, ach, ich habe mir die Hand gebrochen. Also ich habe hier so ein Gips und jeder hat meine weniger erfolgreiche Zeit darauf zurückgeführt. Ja klar, die hat ja einen Gips gehabt. Die hat ja einen Unfall gehabt. Es war natürlich, spielte mir sehr in die Karten.
Etwas pathetisch formuliert, haben Sie in der Zeit den vielleicht wichtigsten Kampf Ihres Lebens gekämpft und gewonnen?
Absolut. Für mich war die Zeit 97 bis 2000 wahnsinnig wichtig. Zu mir zu finden, zu erkennen irgendwie, wer ich wirklich bin, zu erkennen, dass ich liebenswert bin, auch wenn ich keine Höchstleistung bringe, weil es ja immer darum ging, irgendwie die Beste sein zu müssen und die Schönste sein zu müssen, und sondern einfach so Luft zu holen und zu sagen, so jetzt geht's um mein normales Leben. Und das habe ich versucht, in der Zeit zwischen 96 und 2000 alles mal so ein bisschen zu sortieren und zu ordnen und wollte nebenbei ja noch erfolgreich sein. Also es war eine schwierige Zeit, aber ich habe nicht ans Aufgeben gedacht. Also in der Zeit bis 2000 gab es für mich keinen Grund aufzuhören, sondern ich habe gesagt, okay, es läuft halt gerade nicht. Aber ich bin in der Regel von mir aus nicht der Typ, der aufgibt, weil es gerade nicht läuft.
Sie haben sich dann 2000 sogar für Sydney, für Ihre dritten Olympischen Spiele qualifiziert. In Anbetracht der Umstände, von denen ja nichts bekannt war, wussten Sie, dass Sie nicht um eine Medaille, geschweige denn um Gold schwimmen würden. Aber die Erwartung der Öffentlichkeit, die war völlig anders. Haben Sie diese Diskrepanz nicht wahrgenommen oder unterschätzt?
Ich hätte gedacht, ich könnte mal weniger erwarten. Es wäre okay, mal weniger von sich zu erwarten. Ich hätte nie damit gerechnet, dass immer noch alle viel mehr wollten von mir, obwohl ich in den mindestens zwei Jahren davor, ja gar nicht mehr so erfolgreich war. Ich hatte ehrlicherweise eigentlich gedacht, dass sich alle mal ein bisschen entspannen, aber dass dann alle irgendwie zur Höchstform nochmal aufgelaufen sind und dass das eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm war. Davon war überhaupt nicht auszugehen. Ich dachte, ich wäre trotzdem gut genug. Ich wollte es irgendwie entspannt angehen lassen, habe natürlich auch körperlich gesehen Und das ist auch gut nachvollziehbar, wenn man sich auch mit dieser Krankheit so ein bisschen auskennt. Ne? Also von diesem Nicht-Essen dann normal zu essen. Also du isst dann normal und schlägst aber völlig, also es schwappt halt einmal über. Und du musst das aushalten können. Du musst aushalten können, dass du nicht definiert bist und dass du nicht so aussiehst, wie du es eigentlich willst. Und das ist eigentlich das Schwere daran, weil es gar nicht ums Essen geht und es geht gar nicht um die Figur und trotzdem passiert das. Und mir war bewusst, dass ich nicht so aussehe, wie ich vorher ausgesehen habe. Wobei ich jetzt auch nicht fand, dass ich aussah wie ein Tiefseedampfer, der auf Grund dümpelt. Also das war schon echt tough. Und der Gedanke war eben einfach, ich hatte gehofft, dass sich alle ein bisschen entspannen.
Ja, stattdessen haben ihre körperliche Verfassung und das Halbfinale aus zu Häme, Spott und Beleidigungen geführt. Und das Ganze gipfelte ja dann in dieser üblen Boulevardschlagzeile: Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold.
Ich glaube, es war wie so ein gefundenes Fressen irgendwie. Ich bin so volles Brett in was reingeschlittert. Die Umstände waren natürlich extrem. Und ich bin volles Brett reingelaufen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.